Ich darf heute Frau Professorin Kerstin Schlögl-Flierl begrüßen. Sie hat nämlich gerade einen Vortrag an der Jurafakultät gehalten über Klimaethik. Frau Schlögl-Flierl, Sie sind Mitglied im Ethikrat und beschäftigen sich da unter anderem besonders genau mit diesem Thema. Erklären Sie vielleicht auch erstmal kurz, was man unter Klimaethik überhaupt versteht.
Vielen Dank für die Frage. Uns geht es in der Klimaethik beim Deutschen Ethikrat darum, Fragen der Klimagerechtigkeit zu klären. Also ist es eine eher Frage der sozialen Gerechtigkeit, ist es eher eine intergenerationelle Frage oder ist es eher eine internationale Frage? Also Klimaethik ist die Beschäftigung mit Fragen rund um den Klimawandel, mal ganz allgemein formuliert.
Und wer entscheidet denn überhaupt über die Themen, die Sie im Ethikrat besprechen? Also gibt es da irgendwelche Vorgaben aus der Politik oder können Sie das letztendlich selber entscheiden?
Zwei Wege sind da möglich. Im Ethikratgesetz haben wir niedergeschrieben, dass wir uns mit lebenswissenschaftlichen Themen beschäftigen sollen. Also wir haben sozusagen einen Auftrag gesetzlicher Natur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen aber aus der Regierung oder aus dem Bundestag auch immer wieder Anfragen bezüglich Themen, die wir uns stellen sollen müssen. Also wir selbst setzen Themen oder auch von außen kommen Anfragen zu Themen, die wir behandeln sollen, wollen müssen.
Und was ist dann eigentlich das eigentliche Ziel von der Arbeit des Ethikrats? Also worauf läuft Ihre Arbeit hinaus und wie gehen Sie in Ihrer Arbeit dann an so ein Thema heran?
Also der Ethikrat ist ein unabhängiges ExpertInnengremium. Wir haben an sich rein vom Gesetz her 26 Mitglieder. Momentan sind wir 24 Mitglieder. Die Hälfte kommt von der Regierung, die andere Hälfte wird im Bundestag gewählt. Und wir sollen interdisziplinär Fragen klären, die insgesamt die lebenswissenschaftlichen Themen streifen oder auch behandeln oder im Kern treffen, je nachdem. Und wenn wir ein neues Thema bekommen, machen wir natürlich Anhörungen. Also wir sind ein Gremium aus unterschiedlichen Disziplinen, von Jura über Ethik hin zu verschiedenen Stakeholdern. Also wir haben PatientInnenvertreter dabei, wir haben auch jemanden vom Zentralrat der Juden dabei, also sehr unterschiedliche Mitglieder. Und wir versuchen, Orientierung zu geben. Also der Auftrag des Ethikrates ist, Orientierung zu geben in der Gesellschaft, aber natürlich auch den politischen EntscheiderInnen.
Sie kennen sich, wie gesagt, besonders mit Klimaethik aus. In Ihrem Vortrag gerade haben Sie den Klimawandel als perfekten moralischen Sturm bezeichnet. Was meinen Sie denn damit?
Die Rede vom perfekten moralischen Sturm beim Klimawandel kommt von Stephen Gardiner. Das ist ein Klimaethiker. Und der meint damit, dass es verschiedene Stürme sind, die zusammentreffen bei der Beschäftigung mit dem Klimawandel. Zum einen die Frage, wie mit den zukünftigen Generationen umgegangen werden soll. Der zweite Sturm ist derjenige, dass man sagt, haben wir wirklich das passende Instrumentarium, um diesen Sturm zu bewältigen? Und die Hauptfrage ist eigentlich zu sagen, der Klimawandel ist eine so schwierige Materie, weil die Ursache und Wirkung auf unterschiedlichen Kontinenten, auf unterschiedlichen Flecken der Erde ist und eine zeitliche Dimension noch zusätzlich mit hineinkommt. Und wir auch nicht sehen, welche Institutionen weltweit jetzt diese Fragen wirklich konzertiert angehen würde.
Treiber des Klimawandels sind ja vor allem die Industriestaaten mit sehr hohem CO2-Ausstoß pro Kopf. Die Klimakonferenz hat da letztes Jahr einen Fonds für klimabedingte Schäden beschlossen. Von dem sollen vor allem die Länder des globalen Südens profitieren, die eben verhältnismäßig wenig zum Klimawandel beitragen. Ist es mit solchen Ausgleichszahlungen getan oder was müssen die Länder Ihrer Meinung nach darüber hinaus noch konkret tun?
Also der gegründete Klimafonds ist ein erster guter Schritt, aber es ist natürlich nicht das Ende. Ich denke, das ist die grundsätzliche Frage, wie wir in der Klimaethik vorgehen. Wollen wir solche kurz- und mittelfristigen Maßnahmen nach vorne bringen oder, und das wäre mein Anliegen, die Klimaethik eher in eine Richtung einer Transformationsethik zu verstehen, also Transformation des Individuums wie der Gesellschaft hin, um klimabewusster sich zu verhalten, sich zu ernähren, sich zu bewegen, je nachdem, welchen Bereich man anschaut.
In Ihrem Vortrag haben Sie auch von historischen Emissionsschulden gesprochen, die eben die Industriestaaten haben, weil sie seit der Industrialisierung einfach viel mehr CO2 ausgestoßen haben als Nicht-Industriestaaten. Was machen wir denn jetzt mit Ländern, die sich jetzt auch endlich mal entwickeln wollen und die aber bei gleicher Industrialisierung eben zusätzlich noch zum Klimawandel beitragen würden?
Das ist eine der Krux, also wirklich der schwierigsten Fragen in der Klimaethik. Und deswegen ist eine rein auf solche Klimafondsmaßnahmen beschränkte Maßnahme zu wenig. Es braucht ein wirkliches gemeinsames Agieren. Ich würde sagen, es braucht eine suffizientialistische Position, und eine solche Position würde auch die deutliche Frage stellen, was ist denn genügend in Fragen, zum Beispiel auch der CO2-Emission. Also hier ganz wichtig, dass wir uns gemeinsam einigen, welche Ziele wir verfolgen wollen, und das ist eine Frage der internationalen Einigung. Es ist immer schwierig, einem anderen Land deren Entwicklung abzusprechen, aber sozusagen, um für ein Gemeinwohlgut, was das Klima ist, die richtigen Maßnahmen zu treffen, braucht es eine Einigung auf einen Schwellenwert, auf Schwellenwertkonzepte, auf ein gemeinsames Ziel.
Sie haben auch gerade von internationaler Einigung gesprochen. Es gibt ja auch wegen der verschiedenen Naturkatastrophen auch schon erste Klimaflüchtlinge. Sollte man da Klimaflucht als Fluchtgrund in die Genfer Flüchtlingskonvention aufnehmen, sodass Industriestaaten verpflichtet wären, Klimaflüchtlinge aufzunehmen, insbesondere auch in Anbetracht eben ihrer historischen Verantwortung seit der Industrialisierung?
Also diese Frage nach der historischen Verantwortung und die Frage, wie wir weltweit gemeinsam umgehen, also die Frage der Klimaflüchtlinge würde ich auf jeden Fall bejahen. Klimaflüchtlinge zu benennen, ist ja erstmal sagen, wirklich die Ursache dieser Geflüchteten ernst zu nehmen. Und da würde ich schon sagen, dass es auf verschiedene Agenden kommen muss. Und ich würde auch immer Klimaflüchtling als einen Grund sehen, hier ein Recht zu haben, erst einmal im ersten Schritt aufgenommen zu werden.
Letzte Woche ist auch eine Studie erschienen, in der Forschende die Grenzen des Erdsystems untersuchen. Das erste Mal unter anderem gemessen an dem Punkt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist jetzt aber ja kein starrer Begriff. Da gibt es also jetzt keine genauen Parameter, woran man das messen kann, weshalb die Studie auch kritisiert wurde. Wie kann man denn Gerechtigkeit bzw. eben Klimaethik trotzdem in solche Untersuchungen einfließen lassen?
Vielleicht ist die Grundsatzfrage, wie gehen wir mit den sich stellenden Problemen um? Ich habe immer auf der einen Seite eine Sachanalyse und sage, also auch in der Bioethik oder in anderen Bereichsethiken, das ist der medizinische Eingriff, das ist das Problem hier und das muss ich beurteilen. Also ich habe immer in der ethischen Urteilsbildung erstmal eine umfassende Sachanalyse und kann in der ethischen Beurteilung dann sehr gut die Frage nach Gerechtigkeit einbeziehen. Aber wenn ich sozusagen auf der deskriptiven Ebene, also auf der Sachanalyse schon von Gerechtigkeit spreche, komme ich natürlich dann in schwierige Fahrwasser, weil ich mit der Frage der Gerechtigkeit ja eher auf der preskriptiven oder normativen Ebene bin. Oft werden dann die Ebenen einfach vermischt. Aber ich finde an sich spannend, immer die Ebenen zusammenzubringen. Aber man muss halt gut fragen, was bringt uns weiter hier in der Debatte?
Ja, zum Thema Gerechtigkeit. Fast 3/4 der weltweiten Treibhausgasemissionen werden von nur 100 Unternehmen verursacht, vor allem von Unternehmen für fossile Brennstoffe. Sollten die dann dafür haften?
Also die Frage, wer stößt welche Treibhausgasemissionen aus, ist immer wieder ein sehr überraschendes Tableau, das man sieht. Und man denkt schon, was soll ich eigentlich tun, wenn es ja die Unternehmen, sondern wir die Unternehmen benennen können. Aber das ist ja genau die Frage zwischen individuellen Handlungen und kollektiven Handeln. Und ich würde sagen, hier muss es klare Grenzwerte geben, aber die Individuen sind auch gefragt, hier den Beitrag in der Diskussion zu leisten. Nur sozusagen auf die großen Akteure abzuheben und zu sagen, die retten uns schon, trifft es einfach zu wenig und wird dem langfristigen Ziel mit dem Klimawandel, mit den Klimawandelfolgen umzugehen, nicht gerecht.
Ja, Sie haben gerade die individuelle Verantwortung der Einzelpersonen angesprochen. Trotz allem kann man ja als Privatperson schon das Gefühl haben, dass eben so kleine Schritte wie aufs Auto verzichten oder wenig fliegen gar nichts ausmachen bzw. nicht wirklich was bringen. Trotzdem haben sich Begriffe wie Flugscham etabliert. Wie sollte man da im täglichen Zusammenleben damit umgehen? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mitmensch von mir jedes Jahr 5-mal reist, was ich vielleicht gar nicht so gut finde, oder eine andere Person, die 1-mal in 5 Jahren fliegt und sich dafür aber gleich voll stark rechtfertigen möchte.
Das ist ja spannend, dass beim Thema Fliegen und Kurzstrecken Flüge ja das Thema Sünde und Scham und Schuld sehr stark in den Diskurs eingekommen ist. Und man kann ja fragen, woher rührt es? Aus einem Empfinden heraus, dass etwas hier passiert, was über die normalen, also die Subsistenzemissionen hinausgeht und es eher Luxusemissionen sind. Also schon dieses Hinterfragen von Flugreisen hilft ja für sich zu unterscheiden, was möchte ich an CO2-Budget verbrauchen. Ich finde immer schwierig, so Zuweisungen oder Schuldzuweisungen an andere zu machen. Es wird uns im Klimadiskurs nicht weiterhelfen, wenn wir mit Schuldzuweisungen arbeiten. Ich würde es eher verstehen als Reflexionsaufgabe. Ist denn jetzt diese Reise noch notwendig oder wie kann ich denn meine Reise umsetzen, vielleicht auch in nachhaltigen Maßen, also nachhaltigen Maßstäben mit dem Zug zu reisen und so weiter. Also dieses als Reflexionsaufgabe, aber ich möchte nicht, und das bringt auch den Klimadiskurs nicht weiter, wenn wir in Schuldzuweisungen verbleiben.
Eine große Verantwortung trägt dabei ja auch die Politik. Wie kann denn die Politik gerade Einzelpersonen eben zu klimafreundlicherem Verhalten motivieren?
Da gibt es verschiedene Wege. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat ein großes Papier gerade herausgegeben mit dem Thema Politik in der Pflicht. Da wird geraten, die Dämmung an Häusern anzureizen, also mit Anreizen zu besetzen oder den Fleischkonsum in öffentlichen Kantinen einzudämmen oder auf ein Minimum zurückzuführen oder auch beim Handy eine längere Laufzeit oder eine längere Reparaturmöglichkeit anzubieten. Ich denke schon, dass die Politik in der Pflicht ist, aber nur mit Verbotssystemen wird nicht dieses innere Verständnis, dass wir auch was tun müssen, also dieses intrinsische, ich weiß, dass es wichtig ist zu tun und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, das auch umzusetzen, was manchmal auch an Stress bedeutet, sich nicht auf einfache Lösungen, die aber klimaschädlich sind, zu verlassen. Also dieses Abwägen zu fördern und zu sagen, noch mehr und transparenter zu erklären, warum manche Maßnahmen eher klimaschützend sind und manche Maßnahmen eher weniger klimaschützend sind, ist eigentlich das wirklich Anspruchsvolle. Und da braucht es auch noch viel in dem Sinne Aufklärungsarbeit, wie wollen wir denn die Menschen motivieren. Also ich würde sagen, nur anzureizen ist zu wenig, sondern wirklich motivieren. Und nur so wird eine große Transformation auch möglich sein.
Das Anspruchsvolle beim Klimaschutz ist ja auch, dass Maßnahmen, die wir heute treffen, dass wir deren Folge oder Ergebnisse möglicherweise selbst gar nicht mehr miterleben werden, weil nur zukünftige Generationen davon profitieren. Wie können es die miteinander lebenden Generationen denn schaffen, dass nicht alles auf die Kosten der jungen Menschen geht?
Ich sage oft, in solchen Zusammenhängen stellen sich die Zukunft im Jahr 2070 zum Beispiel vor. Welche Zukunftsvision haben Sie? Was würden Sie sich wünschen für die Urenkel? Welches Leben würden Sie sich denn, welches gute Leben? Und das dann überhaupt für sich vorzustellen und klar zu bekommen, hilft dann doch meistens zu sagen, naja, vielleicht wäre dann doch eine Reduktion in diesem und jenem Bereich eine mir wirklich mögliche Maßnahme. Ich würde aber auch die Politik jetzt hier nicht rausnehmen, sondern es braucht die Strukturen und die Möglichkeiten hier, sich manchmal klimafreundlich zu verhalten. Also nur der ÖPNV auf dem Land ist einfach ein schwieriges Problem. Also für viele ist das Auto da unerlässlich. Von dem her sind die Fragen immer nicht so mit Ja und Nein zu beantworten, sondern es muss auch sehr sektorspezifisch gearbeitet werden. Also Mobilitätsfragen sind anders zu beantworten als Gebäudefragen und Ernährungsfragen, also sich besser klimafreundlicher zu ernähren, sind anders zu beantworten als viele Freizeitmöglichkeiten. Also deswegen ist es sektorspezifische, lässt dann die Fragen auch und die dazu entsprechenden Antworten auch noch schwieriger sein. Und es ist bei der komplexen Sachlage mit keinen einfachen Antworten möglich, denn die Zukunft zu schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns eingestehen müssen.
Ein Blick in das Jahr 2070, wie man es sich da vorstellt, ist auf jeden Fall ein guter Anreiz. Da kann sich ja jeder mal überlegen, wie er sich da das Leben wünscht. Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung und dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben.
Vielen Dank für die tollen Fragen. Gerne.